Niemand sagt das so direkt, aber eigentlich lieben wir das alle. Wir lieben eigentlich alle, negativ zu reden. Warum lieben wir das? Vor allem, wenn wir über andere zum Beispiel negativ reden, dann verschafft uns das ein bisschen Befriedigung. Ach, ich bin ja doch ein bisschen besser noch als der andere. Und wenn wir über Umstände negativ reden, dann verschafft uns die Anerkennung, das Verständnis der anderen eine gewisse Befriedigung. Ja, es geht ja den anderen auch so. Und ich bin ja nicht alleine. Ich stelle mich ja nicht alleine so blöd an. Es trifft ja alle. Und was weiß ich? Der Chef ist ja wirklich ein Idiot und das Schulsystem ist ja wirklich ein Mist und eigentlich klappt's ja mit den Verkehrsbetrieben doch nicht so und mir ist ja auch schon der Bus vor der Nase weggefahren und so findet man ganz schnell neue Bekannte allein durch das, wenn man zum Beispiel schimpfend in den Bus einsteigt oder an der Bushaltestelle über irgendwas schimpft. Man findet ganz schnell Verbündete und dann kommt man Sonntag in die Gemeinde und dann hört man eine Predigt und die sagt einem genau das Gegenteil. Die sagt einem eigentlich, dass man aufgebaut sein soll. Die sagt einem eigentlich, dass man positiv reden soll. Warum? Weil wir alle Kraft zur Verfügung haben. Wir haben die gesamte Kraft des Himmels zur Verfügung. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen, sagt uns das Wort. Und dann kommt man am Montag früh wieder raus und dann sind wieder die Umstände und dann ist wieder der Stress und das Spannungsfeld. Und warum ist das eigentlich so? Warum kann das nie mal aufhören? Ich habe es neulich mal aus dem Buch vorgelesen. Es wird immer so weitergehen, dass du deinen Lauf laufen musst, dass du den guten Kampf des Glaubens kämpfen musst, dass du weiter vorwärts machen musst, dass du dich mit Problemen auseinandersetzen musst. Warum ist das so? Wie lange das so ist, habe ich vor einiger Zeit mal gepredigt. Das ist genau so lange so, bis Jesus wiederkommt. Und dann, als Deutscher sagt man, dann herrscht Zucht und Ordnung. Nein, dann kommen die Dinge wieder in die göttliche Ordnung, weil Gott selber in sichtbarer, leiblicher Gestalt auf die Erde zurückkommt. Aber bis dahin müssen wir mit dem Fakt leben, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Dinge, selbst wenn wir sie in Ordnung bringen, immer wieder in Unordnung kommen. Dass der größte Teil der Menschen, mit denen wir zu tun haben, ermüdend, frustrierend, nicht aufbauend, nicht positiv gesinnt ist. Wir müssen uns tagtäglich mit dem auseinandersetzen und andererseits ist der hohe Anspruch vom Wort Gottes. Wenn ich nur so eine Bibelstelle nehme wie seid heilig oder eben, dass wir alle Zeit in allem Gott Dank sagen sollen. Dass wir immer Gott gegenüber bereit sein sollen zur Lobpreis. Dass wir bereit sein sollen, jederzeit jedem Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die gute Hoffnung natürlich, die wir haben. Und ich will euch ein bisschen helfen heute, einen Schritt weiter in diesem Zwiespalt, in dem man einfach lebt, vorwärts zu kommen. Und zwar in eine Richtung, wo du sagst, ich weiß, im Moment ist es so und es wird so lange so bleiben, entweder bis ich zu Jesus gehe oder bis Jesus wieder auf die Erde kommt. Aber es ist leichter für mich, heute mit dem umzugehen, als vielleicht vor 2 Jahren oder als vor 5 Jahren. Oder du kannst heute damit anfangen, Dinge in deinem Leben zu verändern und in 2 Jahren kannst du sagen, es ist leichter, in einer gefallenen Schöpfung zu leben. Es ist leichter, mit dem ganzen Negativen, was ständig um uns herum ist, umzugehen. Wir sind ja so ein bisschen in der Reihe der Melonen- und Rohschinken-Predigten. Und ich habe gedacht, ich will gar nicht aus der Reihe rausschlagen, sondern ich fange einfach mal an mit einer Bibelstelle, Jesaja 59, wo der Herr spricht und anfängt, ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen. Noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wisst ihr, wir leben unter einer gefallenen Schöpfung. Und es ist wie ein Joch, es ist etwas, was uns bedrückt. Und manchmal spürt man, ist es gar nicht so sehr dieses Verbale oder dass Leute einem irgendwas Schlechtes sagen oder so, sondern man empfindet einfach sehr stark so diese Bedrückung. Am Sonntag ist alles super und gerade so nach dem Lobpreis und es geht dir wirklich gut und du bist aufgestellt und das hält an bis abends und dann gehst du irgendwann ins Bett und am Montag früh, wenn der Wecker klingelt, da ist wieder der Druck und die Müdigkeit und das Ganze, das, was es eigentlich so schwer macht, das, was man manchmal gar nicht so mit Namen nennen kann. Und ich denke manchmal, wie schön das eigentlich wäre, wenn man nie Sorgen hätte. Wenn es einem immer gut ging, wenn man nie enttäuscht werden würde, nie verletzt werden würde. Kein Streit, keine Enttäuschung. Alles wäre harmonisch und vor allen Dingen kein Druck. Nicht immer dieser innerliche Druck, dieser Gedanke, oh, du musst noch, oh nein, bloß nicht dran denken. Schon gar nicht anfangen zu machen. Und ich denke, es gibt einen Weg, wie wir aus diesem Druck rauskommen können. Das Problem ist einfach, je länger man unter Druck lebt, ein Stück weit gewöhnt man sich an den Druck. Es ist so wie, und die Bibel gebraucht auch dieses Bild dafür, es ist wie zum Beispiel bei Tieren, die für eine Arbeit angestellt werden sollen. Zum Beispiel, wenn du ein Pferd das erste Mal sattelst, das gibt dir einen gewaltigen Widerstand. Du kannst nicht einfach ein Wildpferd einfangen, eine Leine nehmen, ihm einen Sattel auf den Rücken tun, Gurt festziehen und fertig steigst du auf und los. Und du kannst es auch nicht mit jungen Pferden, die aus einer Zucht kommen. Jedes Pferd muss sich erst an den Sattel gewöhnen. Du kannst auch nicht einfach zwei Kühe von der Weide nehmen und sagen, okay, die spanne ich jetzt vor meinen Wagen, meine anderen zwei Ochsen sind müde und die einfach, dann legst du ihnen dieses Holz oder Leder oder was auch immer das ist, diesen Führungsbügel, dieses Joch auf und sie laufen schön gerade. Die werden dir was husten, die werden mit allen ihren Beinen nach vorn, nach hinten, nach der Seite ausschlagen. Ja, ich glaube nicht, dass das so alles auf Anhieb passt. Aber wenn der Ochse schon seit 20 Jahren dein Ochse ist, wenn dein Pferd schon seit 20 Jahren dein Reitpferd ist, wenn du schon immer eigentlich auf demselben Pferd reitest, dann wird das Pferd wird dir schon entgegenkommen. Das wird stillhalten, das wird still dastehen, wenn du den Sattel auflegst, weil es weiß, was jetzt kommt. Es weiß, dass es jetzt in den Wald geht. Es weiß, dass es jetzt mal richtig seine Muskeln spielen lassen kann und mal richtig in den Galopp gehen kann. Aber das ist eine Gewohnheitssache. Und genauso gewöhnen wir uns an diesen Druck. Wir gewöhnen uns an die gefallene Schöpfung. Wir gewöhnen uns an das Joch. Und es braucht etwas, um aus dem Joch wieder rauszukommen. Wir haben von Manfred schon, vor allem den Mittwochspredigten, mehrmals gehört, dass es die Salbung ist, die das Joch zerbricht. In Jesaja 10, Vers 27, ich nehme vielleicht mal die Übersetzung aus der unrevidierten Elberfelder, da heißt es nämlich, und es wird geschehen an jenem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Und das Fett ist ein Bild für die Salbung. Dieses Joch, diese Last, dieser Druck, der auf dir liegt, wird nur durch eine einzige Sache dauerhaft beseitigt werden und auch fernbleiben. Und das ist die Salbung. Es gibt eine Salbung zum Dienst, es gibt eine Salbung zu predigen, es gibt eine Salbung zum Lobpreis und es gibt eine Salbung, um das zu sein und zu tun, was ich vorhin im Jesaja vorgelesen habe, nämlich steh auf und werde Licht. Es gibt eine Salbung, als Licht in der Finsternis zu leben. Und um die geht's heute, die Salbung zum Leben. Und damit ihr einfach wisst, ich bin nicht die Einzige, die etwas von der Salbung zum Leben verstanden hat. Ich bin nicht die Einzige, die weiß, dass es diese Salbung gibt und sich ausstreckt, in dem zu leben. Und ich bin nicht die Einzige, die schon Erfolg hatte, möchte ich jetzt die Frenzy bitten, dass sie ein kurzes Zeugnis gibt.
Also mein Zeugnis ist zur Ehre des Herrn. Und es hat alles angefangen im Ende 2003, wo mein Mann Kündigung bekommen hat, dass seine Stelle wegrationalisiert wird. Und also ich bin fast in Keller gefallen. Nicht mehr ganz nach all dieser Lehre voran, aber einfach fast. Er hat dann aber einen fließenden Übergang gehabt in eine neue Stelle. Und während all dieser Zeit habe ich immer mehr Arbeit bekommen im Geschäft, weil ich zu dieser Zeit noch zur Nacht, also zur Abend gearbeitet habe. Einfach immer mehr und mehr und mehr Arbeit bekommen, gesehen, was alles zu erledigen ist und habe mich gefragt, wie das soll gehen oder habe ihn gefragt. Das Zweite war, unsere Ehe hat sehr stürmische Zeit erlebt und ich will da nicht tiefer drauf eingehen. Das Dritte war während dieser Zeit, dass ich an einem Gebetsabend war, an einem Donnerstag, und der Pastor Manfred den Eindruck hatte, dass er möge für Leute beten, die Veränderungen brauchten, beruflicher Art und einfach Veränderungen. Ich bin also auch in den Kreis gegangen mit anderen, habe meine Veränderungen empfangen und habe einfach jeden Tag gespannt darauf gewartet. Im Sommer 2004 ist dann der Bescheid gekommen, dass mein Mann nicht länger dort bleiben kann, weil es einfach zu wenig Arbeit hat. In dem Moment, als er mir das gesagt hat, haben all die «Wie geht's weiter?» Fragen wollen hochkommen. Und im gleichen Augenblick aber hat mir der Vater gezeigt, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss wegen all meiner Arbeit, die im Geschäft anfällt. Also was der Teufel uns eigentlich geschickt hat, um uns zu schaden, hat Gott benutzt, um gut zu wirken. Wir haben also von 0 auf 100 können Rollentausch durchgehen. Ich habe gelernt, was es heisst, am Morgen zum Haus auszugehen und zu arbeiten bis zum Abend. Und er hat in den Kindern geschaut. Wir haben gelernt voneinander, wieder einander zu sehen mit anderen Augen. Dank dieser Zeit sind wir auch heute noch zusammen. In dieser Zeit habe ich viel gebetet, hier in der Gemeinde mit anderen zusammen, allein um eine neue Stelle, um etwas ganz Neues. Er war nicht glücklich auf dem Bau, weg von dort. Und einfach meine Freude ist sie am Herr und wird sie auch immer sein. Und trotz all diesen Tiefen und Höhen bin ich treu gsi, bin in der Gemeinde, habe meinen Zehnten dürfen gehen, habe ihm gedankt und bin einfach entschieden auf dem Weg geblieben. Einmal hat er sogar gesagt, wie ist es möglich, dass wir uns mehr leisten können in dieser Zeit, wo er weniger arbeitet oder gar nicht arbeitet. Und alles hat er mir geschrauen wegen dem Zehnten, aber ich habe ihm nichts gesagt. Anfang Juni 2005 hat es mich dann einfach wirklich mal so überwältigt. Ich habe mich von diesen Sorgenbergen, finanziellen Sorgen, zudecken lassen. Und es war Mittwoch und ich bin hierher gekommen. Und also ich hatte nicht gross Lust gehabt, eigentlich zum gehen, aber ich bin trotzdem gekommen. Ich hatte gute Gespräche gehabt, ein gutes Wort noch gehabt, sehr ermutigt, bin dann heim. Am Sonntag drauf komme ich in die Gemeinde. Ich habe mein Zeug hier deponiert, bin noch schnell raus. Und als ich zurückkomme, hatte ich ein Kuvert auf dem Stuhl. Und ich konnte es nicht fassen. Ich bin neben dem Kuvert hergesessen, Gabriela rechts vom Kuvert. Und ich habe zu der Gabriela gesagt, wo alle da gesessen sind, ob sie noch jemanden kennen, der vielleicht auch so heiss sind. Und dann hat sie gesagt, nein, das sei ich bestimmt für mich. Und meine Augen sind immer grösser geworden. Ich habe das Kuvert genommen und es war genau der Betrag, den ich im Monat vorher weniger verdient habe. Und heute nach mehr als 2 Jahren ist mein Mann, hat eine Umschulung machen, Polymechanik, hat eine 70% Stelle. Somit ist mein Gebet erhört worden. Mein zweites Gebet, das ich hatte, dass ich den Tag durcharbeiten, weil es viel ringer ist, ist auch erfüllt worden, weil er 70% Stelle hat, kann ich den Tag durcharbeiten und er hat Zeit für Kind. Und dass seine Versorgung einfach nie zu Ende geht. Wenn man entschieden auf dem Weg bleibt. Also nicht, dass es immer so einfach war, aber ich wollte euch einfach ermutigen. Amen.
Es geht um eine Salbung zum Leben. Wo kommt die her? Wie komme ich zu der Salbung zu leben? Und die meisten von euch kennen die Stelle im Matthäus 11, Vers 29, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wir denken ganz oft, ja, das möchte ich eigentlich auch. Ich möchte eigentlich auch nicht unter diesem Joch der gefallenen Schöpfung leben. Ich möchte mich eigentlich gar nicht innerlich so eins machen mit dem ganzen Druck und all den Problemen in der Welt, sondern eigentlich möchte ich eins sein mit Jesus. Jeden Tag von morgens bis abends. Eigentlich möchte ich nicht mit dem Ochsen in der Welt laufen, sondern eigentlich möchte ich mit Jesus in einem Geschirr laufen. Eigentlich möchte ich mit ihm so zusammengebunden sein, dass ich nicht mehr anders kann, dass ich denselben Weg gehe, den er geht, weil ich weiß, egal welchen Weg wir dann gehen, den Weg, den er geht, das ist der gute Weg. Weil er strauchelt nicht, er stolpert nicht. Du liest niemals in der Bibel, dass er irgendwo irgendwelche Probleme hat oder irgendwelche Dinge nicht so gelaufen sind, wie er es geplant hat. Und selbst als er gekreuzigt wurde, hat er vorher ganz klar gesagt, Nicht mein Leben nimmt irgendjemand von mir, sondern ich gebe mein Leben hin. Ich lasse mein Leben. Ich gebe es aus der Hand. Selbst den Zeitpunkt, den Moment seines Todes hat er selber bestimmt. Er hat selber gesagt, jetzt ist es Zeit, nach Jerusalem zu gehen. Er hat gewusst, das ist der Zeitpunkt, den der Vater gesetzt hat und hat gewusst, jetzt muss ich gehen und jetzt ist meine Zeit erfüllt. Und er hat gewusst, jetzt kommt etwas auf mich, was schwer ist. Und das findest du auch, wenn du das Gebet von ihm liest, im Garten Gethsemane. Er hat Angst gehabt. Er hat dieselbe Versuchung wie wir gehabt, Angst zu haben, sich zu fürchten, dem zu entweichen. Und trotzdem hat er es nicht gemacht, sondern er ist bei seinem Weg geblieben. Er ist nicht ausgewichen, sondern er ist bei dem Weg geblieben. Und manchmal ist es für uns sehr schwierig, rauszufinden, wo geht dieser Weg lang. Und eigentlich wiederum ist es nur in unserem Empfinden schwierig. Eigentlich ist es nicht schwierig, weil Jesus sagt, meine Last ist leicht. Mit anderen Worten, eigentlich ist es leicht für mich. Es ist leicht für dich, neben mir zu laufen. Sozusagen im Bild gesprochen, sagt Jesus zu dir, es ist leicht, der Ochse neben mir zu sein oder die Kuh neben mir zu sein. Es ist leicht, mit mir in einem Joch zu laufen. Der Schlüssel liegt einfach da, wenn du mit einem anderen zusammengebunden bist, ihr könnt nur dahin, wo ihr euch beide drauf einigt. Manchmal lebt man das auch als Ehepaar sehr deutlich. Natürlich kann jeder für sich in die Ferien fahren, aber das gibt nicht wirklich das, was du dir vorgestellt hast. Eigentlich hat man sich vorgestellt, hey, wenn wir verheiratet sind, dann fahren wir zusammen in die Ferien. Ich bin ja lang genug allein und oft genug allein in die Ferien gefahren. Nicht, dass man mal ein paar Tage auch alleine irgendwo hinfahren kann, aber die richtigen Ferien, die möchte man doch mit seinem Partner verbringen. Ich meine, den hat man sich ausgesucht. Für das hat man doch geheiratet. Sonst hätte man ja Single bleiben können und sagen können, ab und zu machen wir mal was zusammen. Nein, man möchte ja mit dem anderen zusammen sein. Aber da muss man sich einigen. Der eine hat lieber die Berge und möchte lieber wandern und aktiv. Und der andere sagt, naja, am Strand liegen. Möglichst heiß, möglichst wenig Bewegung. Und da musst du dich irgendwie einigen. Es kann nicht einer in die Berge und einer an den Strand. Und genauso ist es, wenn du mit Jesus zusammenläufst. Und es gibt eigentlich nur einen Weg. Wenn du den vollkommenen, den perfekten Weg gehen willst, dann musst du den Weg gehen, der neben Jesus lang geht. Dann musst du dich nach ihm richten. Das ist in der Ehe ein bisschen anders. In der Ehe ist es ein bisschen anders, wobei die Ehe auch ein Bild auf das ist. In den meisten Dingen gehen wir mal davon aus, dass der Mann der perfekte Mann ist und immer die richtige Entscheidung trifft, so wie meiner, und immer den richtigen Weg geht. Und dann kannst du dich einfach vertrauensvoll in das reingeben. Du kannst einfach da mitgehen, du kannst einfach sagen, okay, ich mach das. Du musst nicht kämpfen, du musst nicht streiten, du musst nicht irgendwie diskutieren. Du kannst schon sagen, wenn du was anders siehst. Und weil es ja der perfekte Mann ist, wenn er eben ein bisschen vom Kurs abkommt, was ja passiert, weil wir Menschen sind, dann wird er sagen, ja stimmt, du hast recht und wird auch eine Kurskorrektur annehmen. Und im Bild ist es halt so, dass die Gemeinde dem Weg Jesu nachfolgt. Aber es geht heute nicht so sehr um Ehe, keine Angst. Ihr könnt euch wieder entspannen, vor allem die Verheirateten. Also, es geht um die Salbung zum Leben. Was ist eigentlich die Salbung? Was ist eigentlich die Salbung? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Salbung zu definieren oder zu beschreiben. Du könntest auch sagen, die Salbung ist das, was Jesus umgeben hat, solange er auf der Erde war. Solange er die 3 Jahre im Dienst war, war er umgeben von der Salbung. Du könntest sagen, die Salbung ist das, was zum Beispiel im Gottesdienst die Realität Gottes spürbar macht, erlebbar macht. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du ins Kino gehst und dir im Kino irgendwas anschaust. Das kann auch schön sein, das kann dich auch befriedigen. Und trotzdem ist ein Gottesdienst was anderes. Vielleicht ist sogar im Kino die Musik besser. Vielleicht sind auch die Schauspieler besser. Das kann alles sein. Aber das, was im Gottesdienst ist, nämlich die erlebbare Gegenwart Gottes, das ist das, was man auch mit Salbung bezeichnen kann. Die Salbung, könntest du auch sagen, ist das, was um das Wort Gottes herum ist. Also versteht mich richtig, es geht nicht darum, was um die Bibel herum ist. Vielleicht ist das bei manchen ein bisschen Staub. Das ist nicht gemeint, sondern das, was das Wort Gottes umgibt. Die Salbung ist das, was, wenn du das Wort aussprichst und du verbindest es mit Glauben, was dafür sorgt, dass das Wort zustande kommt. Das ist die Salbung. Die Salbung ist das, was dir zum Beispiel einen Weg macht, wenn du irgendwo einen Weg brauchst. Du brauchst Gunst bei deinem Vorgesetzten und die Salbung wird dir Gunst geben. Wo kommt diese Salbung her? Aus dem Wort Gottes, in dem du verstanden hast, Gunst steht mir zu, aber auch aus dem, dass du für deinen Chef gebetet hast, dass du ihm treu gedient hast, dass du loyal bist und so weiter. Erster Punkt, die Salbung ist im Wort. Wenn du also die Salbung suchst, ein ganz sicherer Punkt ist, die Salbung ist im Wort. Du kannst nicht die Salbung, du kannst nicht immer sagen, okay, ich fahre jetzt in die Gemeinde, es ist zwar kein Gottesdienst, aber dort ist die Salbung. Die Salbung ist in der Gemeinde, wenn Gott gepriesen wird, wenn der Herr da ist, weil wir da sind. Jesus lebt in uns und er ist hier, wenn wir hier sind. Aber wo die Salbung immer ist, ist im Wort. Woher weiß ich das? Weil das Wort, ich habe gesagt, die Salbung ist das, was Gott umgibt. Und das Wort und Gott sind eins. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm, nämlich in dem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt nähern wir uns schon wieder unserer anfänglichen Herausforderung. Wir haben gesagt, wir wollen uns als Gläubige der Herausforderung stellen. Steh auf und werde Licht. Oder wenn du schon stehst, dann sieh zu, eben wie Paulus gesagt hat, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wenn du stehst und schon Licht bist, dann sieh zu, dass dein Licht Licht bleibt und vielleicht eher noch heller und heller wird. In jedem Fall brauchst du das Licht. Und hier haben wir wieder die Verbindung. In ihm, in dem Wort. Gott und sein Wort sind eins und in dem Wort ist das Leben. Und das Leben bringt das Licht. Das Leben Gottes ist das, was dich Licht sein lässt. Und die Salbung ist das, was das Leben Gottes in dein Leben transportiert. Oder was andere erlebbar macht, dass du das Leben Gottes hast. Wisst ihr, es gibt manchmal Leute, die haben eine Ausstrahlung, wenn man die kennenlernt oder wenn man die irgendwo sieht, dann denkt man, hey, die möchte ich gern kennenlernen. Ich kenne eine ganze Reihe solcher Leute. Die habe ich irgendwo mal getroffen und da habe ich immer gedacht, hey, die Person, die würde ich so gern mal kennenlernen. Bei manchen Leuten hat es Jahre gedauert, bis ich die kennenlerne. Manche von denen habe ich schon kennengelernt und manche stehen noch auf meiner Liste. Warum? Weil etwas um sie herum ist, eine Art von Salbung um sie herum ist, die mich fasziniert. Und ich möchte eigentlich hingehen und fragen, wie machst du das? Wie macht man das, dass man die Salbung auf so ein hohes Maß bringt? Und jeder Mensch hat ein bestimmtes Maß an Salbung. Jeder Gläubige hat ein bestimmtes Maß an Salbung. Und je nachdem, und da kommen wir wieder auf das Joch, in welchem Joch du meistens läufst, diese Art von Salbung hast du. Gibt doch dieses Sprichwort im Deutschen, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Also mit anderen Worten, von dem ich kriege, dessen Meinung schließe ich mich an. Oder ich bin in dem, was von dem ist. Ja, und genauso musst du eine Entscheidung treffen. Bist du im Joch, im Druck der Welt oder bist du im Joch von Jesus? Und der Wechsel ist relativ einfach in der Theorie und sehr herausfordernd in der Praxis. Und da kommt eigentlich ins Spiel, was wir viele Male schon gepredigt haben, was ich heute nicht predigen werde, die Erneuerung der Gesinnung. Du musst nämlich dein Denken vollständig erneuern, weil dieser Jesus handelt und redet und agiert so völlig anders, als das in der Welt normal ist und als wir das als normal gelernt haben, dass du dich trainieren musst, auf ihn zu hören, auf diese Stimme zu hören. Ein gutes Buch kann ich euch empfehlen von Joyce Meyer, Das Schlachtfeld der Gedanken. Wenn du an dem arbeiten möchtest, dein Denken umzuprogrammieren, damit eben du nicht mehr den Druck hast, den du jetzt hast, den Druck der Probleme, den Druck der Welt, sondern dass du dieses sanfte und leichte Joch hast, diese Last, die leicht ist, die du eigentlich gar nicht spürst, weil du eben auf der Seite von Jesus bist. Lest dieses Buch, erneuert eure Gesinnung, denkt über diese Dinge nach. Du brauchst das Wort Gottes. Indem du das Wort Gottes studierst, fängst du an zu verstehen, wie Jesus ist. Du fängst an zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Du kannst auch die ganze Serie über das Königreich Gottes zur Hilfe nehmen. Du lernst sehr, sehr viel. Es gibt in der Bibelschule gibt's auch einen Kurs über das Leben Jesu. Und alle solche Dinge, also viele von euch waren ja in der Bibelschule, wenn ihr den Kurs noch irgendwo vielleicht zu Hause habt, von früher noch, weil ihr den gekauft habt, weil der so super war, weil der Peter in Höchstform war, dann holt euch die Kassetten wieder vor und nehmt diese Dinge wieder vor und beschäftigt euch wieder mit dem. Wisst ihr, der Druck der Welt, die Informationen der Welt kommen tagtäglich, immer wieder neu, immer wieder neu. Und wir müssen uns mit anderen Informationen versorgen. Genauso wie die Welt uns versorgt. Und weißt du, das meiste, was in der Welt ist, musst du gar nicht wissen. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ein Deo gefunden hast, was für dich akzeptabel ist und was funktioniert, dann musst du nicht jede Woche ein neues Deo ausprobieren. Du musst nicht 300 Werbeprospekte durcharbeiten, wo was am günstigsten ist, weil der Herr dein Versorger ist und du kaufst die Sachen dann, wann du sie brauchst, zu dem Preis, wo du sie brauchst. Du musst nicht durch die ganze Stadt jagen, wo es irgendwo eine Aktion gibt und noch denken, oh, das könnte ja noch ein bisschen billiger sein oder so, sondern du weißt, der Herr gibt mir alles, was ich brauche und manche Dinge brauchen wir gar nicht, obwohl wir für den Moment denken, wir müssten sie haben. Und auf einmal, wenn du ein bisschen unter diesem Joch vorkommst, das kann nämlich auch ein Joch sein, wenn du ein bisschen unter diesem Joch vorkommst, stellst du auf einmal fest, oh, das ist eine ganze Menge Zeit. Wenn du also von deinen, sagen wir mal, pro Woche 4 Shoppingtouren 2 ausfallen lässt, weil man in 2 Shoppingtouren genauso viel einkaufen kann und eigentlich mehr, als man braucht, kaufen kann, wenn du dann hast du auf einmal mehr Zeit. Und wenn du dann diese Zeit nutzt, um das Wort zu studieren, um ein paar gute CDs zu hören oder ein gutes Buch zu lesen, wirst du merken, wie dieses Joch und materielle Dinge zu erwerben, kann ein Joch sein. Das kann ein Joch in deinen Gedanken sein, dass du dich schlecht fühlst, wenn du nicht immer das Neueste hast. Wenn du siehst, dass andere etwas haben, was du nicht hast. Wir haben letztens drüber geredet. Ich habe mich kürzlich gefragt, wenn ich nicht verheiratet wäre, ob ich Internetanschluss hätte. Also, ich weiß es nicht wirklich. Vielleicht hätte ich einen. Vielleicht. Aber man muss nicht. Da sieht man schon die, manche können sich gar nicht vorstellen, ohne Internetanschluss zu leben. Aber es ist wichtig, dass wir diese Abläufe, diese Dinge, die uns unter den Druck bringen, dass wir das durchschauen. Du musst nicht immer überall dabei sein. Und ganz abgesehen davon, du kannst nicht immer überall dabei sein, weil nur Gott ist omnipräsent. Du bist unfähig, an 2 Orten gleichzeitig zu sein. Also schon, wenn 2 Dinge gleichzeitig laufen, bist du unfähig, bei allem dabei zu sein. Und wir müssen ein bisschen mehr wegkommen von dem, dass wir alles so ernst nehmen, was wir an Informationen bekommen. Ich habe festgestellt, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das Einzige, was wirklich heiß ist und was du heiß essen solltest, ist das Wort Gottes. Weil das die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Das Studieren des Wortes bringt eine Grundlage für deine persönliche Salbung. So wie Franzi vorhin gesagt hat, sie ist zum Gottesdienst gekommen und sie hat etwas von dem, was es dort gab, für sich mitgenommen. Und ich bin überzeugt, sie hat auch zu Hause die Dinge nachgelesen und die Dinge studiert und die CD gekauft und wieder gehört und Bücher und weiß ich, inzwischen die Bibelschule gemacht und all das. Einfach sich dem Wort aussetzen. Und das erhöht die Grundsalbung, die du bekommen hast, als du gläubig geworden bist, um ein Vielfaches. Wenn du das Gefühl hast, ich habe zu wenig Salbung, obwohl ich schon lange das Wort studiere und es ist eigentlich manchmal ziemlich trocken, dann bist du reif für Schritt Nummer 2. Die Salbung kommt mit dem Heiligen Geist. Du kannst keine Salbung entwickeln ohne den Heiligen Geist, weil du kannst nicht mal das Wort richtig verstehen ohne den Heiligen Geist. Ja, wieso? Ich lese doch und ich verstehe doch. Ja, aber nur weil der Heilige Geist neben dir sitzt, weil du ihn irgendwann mal eingeladen hast, weil du im Geist getauft bist, weil der Heilige Geist immer bei dir ist, außer du jagst ihn weg oder du willst ihn nicht dabei haben. Und er gibt dir immer die Informationen. Wisst ihr, wir haben manchmal die Vorstellung, wir müssen Gott bitten. Ich habe mal in einem Liederbuch ein Lied gesehen, das ging, sprich lauter zu mir, Herr. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Das ist die falsche Seite. Nicht der Herr muss lauter sprechen. Vielleicht musst du deine anderen Lebensgeräusche etwas leiser machen, indem du dir mal Zeit nimmst für den Herrn. Die meisten von uns brauchen einfach mal zur Ruhe zu kommen. Wie wäre das, wenn du einfach, ich gebe euch eine kleine Übung, also wenn ihr so seid wie ich, dass ihr nicht unbedingt viel ruhig an einem Ort sitzt, also ohne, dass irgendwas läuft, ohne Musik, ohne Fernsehen, ohne Gespräche, ohne Telefon, einfach nur mal sitzen und nichts tun. Wenn das für dich eine Herausforderung ist, dann gebe ich dir eine kleine Übung. Such dir den bequemsten Sessel oder das bequemste Sofa, was du in deinem Haus hast, und setz dich dorthin. Einfach mal, stell dir einen Wecker, kannst aus der Küche den Kurzzeitwecker nehmen, eine Viertelstunde oder fang an mit 10 Minuten. Fang an mit 10 Minuten, Kurzzeitwecker. Also du kannst ganz entspannt, du weißt, der Wecker klingelt, wenn die 10 Minuten vorbei sind. Und dann setz dich hin und alles, was du denkst, ist, Herr, du bist so gut. Und alle anderen Gedanken sind verboten. Nichts denken, nichts tun. Vielleicht kannst du noch die Füße vorher hochlegen. Manchmal ist es hilfreich, wenn du die Augen zumachst, damit du nicht siehst, oh, die Blumen wollte ich noch gießen und das und so. Es ist eine gute Übung, zur Ruhe zu kommen. Ein Leben in der Salbung bedeutet ein Leben in der Ruhe. Das bedeutet nicht immer da zu sitzen und nichts zu tun. Aber in die Ruhe des Glaubens, in die Ruhe des Vertrauens oder du könntest auch so sagen, in die Ruhe, Gott, du bist so gut, zu kommen. In die Ruhe dieses Gedankens, dass Gott gut ist und was immer es braucht, Gott ist gut, gut genug, um es dir zu geben, gut genug, um das zu tun, was du brauchst, gut genug, um all deinen Mangel auszufüllen. Dass Gott ist gut, ist viel besser als jede Vergnügung und auch als jedes, was du selber tun könntest, um Lust zu befriedigen. Das Problem ist einfach, du musst das Gott ist so gut erstmal auspacken. Das ist nicht so einfach wie vielleicht eine Tüte Chips aufreißen und reinstopfen, dann kommst du schnell zum Genuss. Aber schon wenn du zum Beispiel einen guten Film guckst, ich meine jetzt mal einen richtig guten Film, einen spannenden Film, einen guten Film. In den meisten Filmen, wenn die vielleicht 90 Minuten gehen, die ersten 30 Minuten brauchst du, um erstmal in den Film reinzukommen. Und in den ersten 30 Minuten ist eigentlich die Gefahr, dass du wegzappst am größten. Aber so nach einer Stunde, wenn du mal richtig drin bist, dann kommt nach 90 Minuten der Schock, dass der Film zu Ende ist, weil es war richtig gut. Aber den Anfang brauchst du erstmal. Genauso ist es mit der Salbung. Du brauchst erstmal eine gewisse Zeit, um so nah ranzukommen und auch um den Heiligen Geist so nah an dich ranzulassen. Das Problem ist nämlich nicht, dass der Heilige Geist nicht zu dir kommen will oder dass er nicht laut genug redet, sondern das Problem ist, sich zu öffnen und sich dem hinzugeben. Die Bereitschaft, sich einfach mal fallen zu lassen in die Arme Gottes. Nicht mit so einer Einstellung, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr. Weil es kann sogar passieren, dass in der Gegenwart Gottes plötzlich der Heilige Geist zu dir sagt, so, und jetzt, wenn gleich der Wecker klingelt, dann stehst du auf, nimmst das Telefon und rufst die und die Person an und sagst ihr das und das. Zum Beispiel entschuldigst dich, du vielleicht mit der Person Streit hattest oder gehst auf die Person zu. Nicht du wartest, bis sie wieder anruft, sondern du rufst an. Warum? Weil ich dich jetzt mit der Salbung dafür ausgerüstet habe. Wenn ihr Zeit habt, fragt die Frenzi mal die genaue Geschichte, wie ihr Mann zu dem Job gekommen ist. Das ist interessant. Es ist nämlich ein Prozess gewesen, eine Entwicklung. Und er hat Schritte machen müssen. Er hat angefangen, seine Zeit, seine Arbeitskraft anzubieten. Für kleine Dienste, für kleine Dinge. Und Schritt für Schritt ist das gewachsen. Und indem er das getan hat und das bestmöglich getan hat, ist die Salbung um ihn rumgekommen. Und auf einmal sind den Leuten die Augen aufgegangen und die haben gesagt, hey, den können wir doch für dies und jenes und sowas auch noch nehmen. Und irgendwann, ja, warum stellen wir den nicht gleich an? Und wisst ihr, das ist, wie Gott viele Male arbeitet. Du musst dich reingeben in das. Du kommst zur Ruhe, du hörst, was der Herr dir sagt und aus dieser Ruhe heraus fängst du an, das zu tun. Jesaja 61, Vers 1 steht im Wesentlichen dasselbe wie Lukas 4, Vers 18, nämlich, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Du hast also Salbung, wenn der Geist des Herrn auf dir ist. Oder andersrum, wenn du gesalbt bist, ist der Geist des Herrn auf dir. Ohne den Herrn gibt's keine Salbung. Ohne den Geist gibt's keine Salbung. Ohne Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gibt's keine Salbung. Und eine gute Frage an den Heiligen Geist, wenn du das Gefühl hast, es läuft noch nichts und du hörst nichts, ist, Heiliger Geist, was steht im Weg? Was muss ich beiseite räumen? Was ist ein Hinderungsgrund? Und such auf deiner Seite, such nicht auf seiner Seite. Was ist auf meiner Seite der Hinderungsgrund? Was steht dem im Weg? Warum erlebe ich nichts mit dir? Warum höre ich dich nicht? Und erschreck dann nicht, wenn der Heilige Geist sagt, nimm doch mal wieder deine Bibel. Oder wenn der Heilige Geist dich an das erinnert, was er dir vor 6 Wochen das letzte Mal gesagt hat, wo du dann gesagt hast, nee, das mache ich jetzt nicht. Und seitdem war Funkstille. Es funktioniert einfach so. Die beiden Ochsen müssen sich auf einen Weg einigen. Für einen Moment kann schon einer in eine Richtung ziehen, aber sie werden nicht auf ihrem Weg bleiben. Und irgendwann hat auch der phlegmatischste Ochse die Nase voll und sagt, so, und jetzt will ich mal in die andere Richtung gehen und zieht wieder rüber. Ihr müsst unter der Salbung bleiben. Und es ist so leicht, die Salbung zu stören. Ich sage euch, es gibt nichts Leichteres, als die Salbung zu zerstören. Du kannst so leicht, wie du eine Seifenblase zerstörst. Nicht, dass die Salbung nur eine Seifenblase ist. Aber sie ist so empfindlich wie die Seifenblase. Warum? Nicht so sehr die Salbung als solches ist empfindlich. Nicht der Herr ist schnell verletzt und zieht sich zurück, sondern wir sind schnell abgelenkt. Wir sind abgelenkt und richten uns woanders hin aus. Und wenn wir nicht genau auf den Herrn und auf die Salbung ausgerichtet sind, dann sind wir eben nicht mehr darauf ausgerichtet. Es ist heute wahnsinnig intellektuell, was ich predige. Es ist sehr hoch anspruchsvoll, ich merke schon, aber es ist so einfach. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn du das Gefühl hast, in meinem Leben ist viel zu wenig Salbung, dann nahe dich der Salbung. Wo ist die Salbung? Bei dem Lebendigen, bei Gott. Wir haben es vorhin gesungen, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Jesus war ein ganz normaler Mensch, bis Gott ihn gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und in dem Moment, wo du den Heiligen Geist empfangen hast, schon in dem Moment eigentlich, wo du von neuem geboren worden bist, hat der Herr dich gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Du hast denselben Heiligen Geist, den Jesus hat, du hast dieselbe Kraft und es spielt keine Rolle, dass niemand gesehen hat, dass eine Taube vielleicht bei deiner Taufe oder bei deiner Taufe im Heiligen Geist auf dich runterkam. Es ist derselbe Heilige Geist. Du hast dafür die Schriften. Früher hatte niemand dieses Buch. Es gab nur die Schriften des Alten Testaments. Niemand konnte in der Apostelgeschichte nachlesen, was passieren würde oder so. Wir können alles nachlesen, was passieren wird. Du bist gesalbt immer dann, wenn der Geist nah bei dir ist, wenn er um dich herum ist, wenn er auf dir brütet und wenn du nicht von dem Ort weggehst. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Du kannst äußerlich überall hingehen. Du kannst sogar an deinem Arbeitsplatz gesalbt sein. Und du machst die Dinge so, wie der Geist hier eingibt zu tun. Und irgendwann machst du es eben doch so, wie du es machen willst, weil du es immer so willst. Oder weil vielleicht gerade ein Kollege guckt und dann fragt er, wieso machst du jetzt das so? Wieso machst du das jetzt so und nicht so? Und dann traust du dir vielleicht nicht zu sagen, ja, der Geist sagt es mir gerade, es wäre ja auch ein bisschen komisch irgendwie, würde ich vielleicht auch nicht sagen. Und dann gehst du ab von dem. Dann geh schnell wieder zurück. Alles, was du unter Anleitung des Heiligen Geistes tust, ist gesalbt, ist erfolgreich und so manifestiert sich die Salbung zum Leben. Du hast irgendein Problem, du fragst den Heiligen Geist, du verbringst Zeit mit ihm, du betest in Sprachen, du betest ein bisschen, ein paar Minuten, 10 Minuten vielleicht, eine Viertelstunde, betest du in neuen Zungen. Und dann kommt dir eine Bibelstelle in den Sinn, dann nimmst du deine Bibel und liest nach. Und da findest du die Antwort. Es ist erstaunlich. Ich sage euch, es ist erstaunlich, was man selbst nach so vielen Jahren Bibellesen immer noch an neuen Stellen findet. Die Stelle ist nicht neu, die steht schon immer in der Bibel. Die habe ich auch schon 20 Mal gelesen. Aber jetzt hat mir der Heilige Geist gesagt, guck mal, das ist deine Stelle. Ja, die Känguru-Stelle. Das war vielleicht noch nie eine Känguru-Stelle. Wisst ihr, was die Känguru-Stellen sind? Das sind die, wenn du die Bibel aufmachst und du liest es, die springen dich an. Die springen direkt raus und du weißt, das ist es. Und jeder einzelne Vers hat das Potenzial, eine Känguru-Stelle zu sein. Aber wer braucht schon 100 Kängurus? Manchmal braucht man ein einziges nur. Du brauchst eine einzige Antwort. Und so kann der Heilige Geist zusammen mit dem Wort Salbung in dein Leben bringen. Wie kommt jetzt die Salbung? Ganz praktisch, wie kommt die Salbung? Jetzt sind wir immer noch im theoretischen Bereich. Ganz praktisch, die Salbung kommt in Form einer Gnade. Römer 5, Vers 17, ich lese euch am besten gleich die Übersetzung von Manfred vor, weil die ist schön ausführlich und gut zu verstehen. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch diesen einen Menschen seine tyrannische Herrschaft ausgeübt hat, wie viel mehr werden dann alle, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, im Leben herrschen wie Könige durch den einen, Jesus Christus. Da hast du es wieder. Das Joch des einen, das Joch des Todes, das Joch der gefallenen Schöpfung. Und dann empfängst du mit der neuen Geburt und das passiert automatisch. So wie du deine Steuererklärung, deine Formulare jedes Jahr ganz automatisch kriegst. Da musst du nicht anrufen und sagen, schicken Sie mir mal die Papiere zu. Das kommt ganz automatisch. Und auch die Steuerrechnung kommt ganz automatisch. Da kommt auch ganz automatisch eine Mahnung, wenn du nicht bezahlst. Und genauso automatisch hast du bei deiner neuen Geburt die Gabe der Gerechtigkeit und die Fülle, den Überfluss der Gnade bekommen. Aber genauso wie es bei der Steuererklärung, bei dem Formular ist, du weißt manchmal noch gar nicht, was da alles drin ist und was da alles auf dich zukommt. Du weißt nämlich manchmal noch gar nicht, wie viel du im letzten Jahr verdient hast und wie wenig Steuern du vorausgezahlt hast, zum Beispiel. Aber das ist wieder das Weltliche und das kann manchmal herausfordernd sein. Aber im Geistlichen gesprochen und in dem, wie es in der geistlichen Welt ist, die meisten von uns, eigentlich wir alle, wissen noch gar nicht, wie viele verschiedene Gnaden wir bekommen haben. Und ich liebe diese Vorstellung, jede Gnade ist ein Paket. Und in diesem Paket ist das drin, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben brauchst. Und als du von neuem geboren wurdest, hast du eine riesige Kammer gehört dir. Und da sind alle Gnadenpakete drin, die du jemals in deinem Leben an jedem einzelnen Tag brauchst. Und wann immer du, so wie es hier steht, dass du das ergreifst, du musst es nämlich den Überfluss der Gnade ergreifen, immer wenn du es ergreifst, hast du das Paket in der Hand, was du jetzt gerade brauchst. Wenn du kleine Kinder hast, brauchst du die Gnade, Kinder zu erziehen. Du brauchst die Gnade in Form von Weisheit, wie bringe ich meine Kinder, wie wachsen meine Kinder, wie bringe ich meine Kinder gut durch ein gottloses Schulsystem. Welche Grenzen, wo kann ich mitgehen, wo kann ich sagen, okay, da kann ich einen Kompromiss machen und wo muss man sagen, nein, das macht mein Kind nicht mit. Wo muss man sagen, da versagt das Schulsystem, mein Kind optimal zu fördern, da muss ich einspringen und wo kann man sagen, okay, da ist mein Kind gut in der Schule aufgehoben. Welche Bereiche werden abgedeckt und welche nicht? Da brauchst du Gnade um Gnade. Und die Kinder haben in der Schule, ich sag dir, du brauchst jeden Tag wieder neue Gnade, weil du weißt nie, was am nächsten Tag wieder in Form von irgendeinem Mami-Zettel mit nach Hause kommt und was dann wieder. Gnade um Gnade. Herausforderung um Herausforderung verlangt Gnade um Gnade. Und der nächste Punkt ist, du brauchst nicht nur Gnade, wenn du Kinder hast. Du brauchst auch Gnade, wenn du ledig bist. Du brauchst nämlich Gnade, mit deinem Alleinsein umzugehen. Du brauchst die Gnade, mit der Einsamkeit umzugehen. Du brauchst die Gnade, mit deiner Sexualität umzugehen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und für all das gibt es Gnade. Und du brauchst, wenn du verheiratet bist, du brauchst eine Gnade, mit deinem Partner umzugehen. Und jede dieser Gnaden ist vorhanden. Für dich spezifisch. Gott kennt nämlich nicht nur dich, der kennt auch deinen Ehepartner. Der kennt auch deine Kinder. Der kennt auch deinen zukünftigen Ehepartner. Der weiß auch, was dem noch im Weg steht. Du kannst ihn mal fragen. Vielleicht kannst du irgendetwas dafür tun. Vielleicht kannst du den Weg beschleunigen. Die Salbung kommt immer in Form einer Gnade. Und deswegen ist diese Stelle im 2. Korinther 9, Vers 8 auch so wichtig, dass Gott auf uns jede Gnade überströmen lässt. Übrigens, eine Gnade ist etwas, was du dir nie verdienen kannst. Du kannst nie Gnade verdienen. Du kannst deinen Lohn verdienen. Du kannst eine Strafe verdienen. Du kannst eine zusätzliche Prämie verdienen, weil du viel und besonders gut gearbeitet hast. Du kannst, was weiß ich, eins auf dem Hintern verdienen, wenn du nicht horchst. Was weiß ich. Es gibt vieles, was man verdienen kann oder nicht verdienen kann. Es gibt vieles, was wir bekommen, weil wir es verdient haben. Wir schaffen uns einen bestimmten Lebensstandard, weil wir ihn uns verdienen, weil wir mit dem Geld gut umgehen und so weiter und so weiter. Aber Gnade kannst du nicht verdienen. Und auch das ist ein Joch, aus dem man raus muss. Auch das ist so eine falsche Information der Welt. Du musst dir alles verdienen. Die Information, du musst halt für das, dies und jenes tun. Und du musst halt schauen und du musst halt... Nein, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann kommen die Geschenke, dann kommt die Gnade. Ich will euch vielleicht noch eine Übersetzung vorlesen, die mir immer gut gefallen hat, 2. Korinther 9, Vers 8 in der Übersetzung von Bengel. Das geht nämlich los. Gott aber ist vermögend. Wow, also ich erinnere euch kurz dran, Gott ist mein Vater und wenn du schon immer dachtest, hey, mein Vater ist nicht so wirklich vermögend gewesen oder wie auch immer, dann weißt du jetzt, du hast einen Vater, der vermögend ist. Gott aber ist vermögend. Für was ist er vermögend? Für uns, nämlich alle Gnade auf euch überfließen, gegen euch überfließen zu lassen. Das finde ich eine witzige Übersetzung, gegen euch. Also die Gnade kommt gegen dich und es ist besser, du wehrst dich nicht. Stell dir vor, die Gnade ist eine große Welle und es ist besser, du wehrst dich nicht, weil Es ist leichter. Du kannst schon standhaft stehen. Du kannst schon standhaft sein, aber dann wird die Gnade an dir vorbeigehen, wie das Wasser runterfällt. Damit du alle Zeit in allem, alle Genüge hast, damit du überreich bist zu jedem guten Werk. Überreich zu jedem guten Werk. Damit du alles tun kannst, was du auf dieser Erde tun willst. Und versteht mich richtig, hier steht nicht überreich zu jedem guten geistlichen Werk, sondern zu jedem guten Werk. Hauptsache, das Werk ist gut in Gottes Augen. Es kann gut sein in Gottes Augen, dass du mit Freunden abmachst und Zeit mit ihnen verbringst und sie aufbaust und sie ermutigst. Es ist gut in Gottes Augen. Fällt mir gerade ein, übrigens, es ist gut in Gottes Augen, wenn ihr zum Friday Night Fellowship geht. Also jetzt habt ihr es dann für diesen Monat verpasst. Anfang Oktober gibt's wieder einen. Es ist gut in Gottes Augen, wenn du etwas tust, eben um Gemeinschaft zu haben, um mit anderen zusammen zu sein, um aufbauend zu sein. Es muss nicht immer geistlich sein. Es muss nicht ein Gebetsabend sein, wiewohl. Es kann auch einer sein, aber nicht nur. Es ist nicht nur alles gut, was geistlich ist. Was musst du wissen über die Gnade, um sie zu empfangen? Drei ganz kleine Punkte. Erstens, sie ist durch Jesus bereitgestellt. Mit anderen Worten, dein Paket steht auf der Post. Zweitens, du empfängst sie im Glauben. Wie empfängt man im Glauben? Du gehst hin zur Post. Wie holt man sein Paket ab? Du gehst hin zur Post und legst deinen Zettel vor. Der Zettel ist das Wort Gottes. Drittens, du gehst davon aus, dass dein Paket da ist. Du sagst Danke und nimmst es mit. Mit anderen Worten, was bedeutet das für die Gnade? Du gehst davon aus, dass sie da ist. Und du fängst an, damit zu arbeiten. Du wirst anders mit Geld umgehen, und wir haben ja heute 10. Sonntag, du wirst anders mit Geld umgehen, wenn du weißt, ich habe alle Zeit in allem, alles zur Genüge. Wenn du weißt, dass Geld reicht, gehst du ganz anders um, als wenn du immer gucken musst, oh, reicht's noch? Oh, reicht's noch? Wie viele Tage sind noch vom Monat? Oh, jetzt hat erst angefangen, der Monat. Aber der Lohn ist schon vor 10 Tagen gekommen und da ist schon mehr als für 10 Tage, ist ungefähr ein Drittel von 30, da ist schon mehr als ein Drittel weg vom Lohn. Oh. Na gut, die Miete ist weg, okay, aber weniger als letzten Monat. Letzten Monat war schon mehr um die Zeit weg. Und du bist ständig beschäftigt im Kopf. Du bist ständig mit Hochzählen und Runterzählen und vorwärts und rückwärts und geht das noch und das bringt Frust hervor. Es ist doch viel einfacher, wenn du eine gute Budgetplanung machst und zuerst dem Herrn den Zehnten zur Seite legst und dann in die Gemeinde bringst und dann weißt, alle Zeit in allem, alles genüge. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, okay, jetzt ist nicht die Zeit für Kleidershopping, warte noch in 2 Wochen, dann gehst du eben erst in 2 Wochen. Und wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, dann gehst du. Und wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, das Geld zusammenzuhalten, hältst du es zusammen. Und wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, freizügig zu sein und großzügig zu sein, dann bist du großzügig und tust es so. Empfangen bedeutet, du weißt, dass du hast. Du weißt es einfach. Du weißt es einfach. Wisst ihr, als wir angefangen haben, ich habe mir manchmal überlegt, wie benehmen sich reiche Leute? Wie benehmen sich Leute, die nicht auf das Geld schauen müssen? Wie benimmt sich jemand, der nicht ständig immer überlegen muss, reicht's noch oder nicht? Und dann bin ich auf die ganz simple Antwort gekommen, eben, der überlegt nicht ständig, ob es noch reicht oder nicht. Und das sind manchmal so kleine Disziplinschritte in unseren Gedanken. Da hat sich noch nichts an dem Umgang mit dem Geld verändert, aber der größte Teil findet in den Gedanken statt. Und wenn du in den Gedanken durch bist, dann kommt der 4. Punkt, nämlich unsere Worte steuern die Salbung. Und das, was am meisten die Salbung zerstört oder kaputt macht, sind Worte. Das kann ich euch sagen, Worte können die Salbung nach oben bringen oder sie können sie runterbringen. Und das erleben wir sogar manchmal im Gottesdienst. Jemand kann nach vorne kommen und kann ein Wort vom Herrn bringen und in einem Moment spürt man, wie die Salbung nach oben geht. Manchmal kann auch das Gegenteil passieren. Muss man das einfach zudecken. Aber im Allgemeinen haben es unsere Worte in der Hand. Du kannst zum Beispiel mit Freunden zusammensitzen und ihr habt gute Gemeinschaft und es ist wirklich eine schöne Salbung da. Auch deine persönliche Salbung, weil der Heilige Geist da ist, weil die Beziehung gut ist, weil es euch gut geht. Und dann fallen irgendwelche hässlichen oder bösen Worte. Und du kannst spüren, wie es kippt. Du kannst spüren, wie etwas weggeht, wie etwas kaputt geht. Nicht umsonst heißt es, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Ich will euch noch 2 Bibelverse geben, wo man sehen kann, wie sehr Worte die Salbung, unsere persönliche Salbung steuern können. 1. Samuel 17, Vers 11. Und Saul, es geht darum, der Philister baut sich vor der Armee auf und sie sind und sagt, hey, wer seid ihr und was habt ihr da für einen Gott? Gegen uns kommt ihr sowieso nicht an. Wir machen euch fertig, wir machen euch klein und weiß ich was alles. Zeigt doch mal, ob ihr auch einen habt. Wir haben richtig einen großen Mann und Goliath war der Größte seiner. Er war ja ein besonders großer Philister. So, jetzt schickt auch mal einen von euch und dann kämpfen wir Mann gegen Mann. Haha. Und unter diesem Druck war Saul. Und so ist unsere Situation, so sind unsere Probleme manchmal. Und Saul und ganz Israel hörten die Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Und genau das passiert, wenn du den Negativinformationen zu lange zuhörst oder wenn du sie zu oft wiederholst. Es bringt gar nichts, ich sag dir, es bringt gar nichts, wenn du noch 10 verschiedenen Leuten am Telefon oder beim Job oder überall das Problem oder deine Innenbefindlichkeit oder das, was gerade jetzt negativ ist, erzählst. Warum? Weil du manifestierst es und du schlägst dich selber immer weiter nieder. Du schlägst dich immer weiter nieder. Du bringst nicht nur die anderen runter, sondern vor allem dich selber. Das heißt nicht, und auch da ist die Balance wichtig, das heißt nicht, dass du nicht mit deinem Partner oder mit einem guten Freund oder einer Freundin oder mit deinen Eltern, je nachdem in welchen Beziehungen du lebst, mal über ein Problem redest. Aber einmal ist eben einmal und das ist nicht jeden Tag wieder und das ist nicht dann noch 5 Leute anrufen und noch 10 Leuten. Und die Probleme versuchen immer wieder, sich wichtig zu machen. Deswegen musst du deine Gedanken füllen mit den Lösungen. Und da haben wir auch ein schönes Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Ich sag dir, du kannst manchmal mit Leuten reden und während du redest, fällt der Heilige Geist auf die Leute. Nicht in Form von Taufe im Heiligen Geist, sondern in Form von Ermutigung, in Form von Hoffnung, in Form von dem, dass sie das nehmen und wissen, ja, genau, es geht noch vorwärts und siehst du, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und ja, Mensch, versteht ihr, wie ich das meine? Ihr habt das sicher alle schon erlebt. Ihr könnt mit euren Worten die Salbung steuern. Und ich bin wieder am Ende und da schließt sich der Kreis. Jesaja 59, Vers 21. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht. Der Geist, meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt, sagt der Herr. Du musst nicht mal deine eigenen Worte sprechen, sondern wenn du niedergeschlagen und entmutigt bist, wenn ein Goliath da ist oder ein Problem da ist, dann hast du meine Worte, das Wort Gottes in deinem Mund. Dann hast du das Wort Gottes, das durch deinen Mund rauskommen kann. Das Wort Gottes kann durch deinen Mund Salbung verbreiten. Die Salbung, die Situation dann ändert. Und manchmal ist es so, dass wir schon eigentlich, ich möchte fast sagen, zu lange unter dem Joch sind. Dass wir eigentlich schon zu lange in bestimmten Bahnen laufen. Und ich möchte es jetzt einfach so machen, wir werden, vielleicht können die Ordner schon kommen, wir werden hier den Tisch vorne hinstellen, das Pult stellen wir vielleicht hier auf die Seite und den Tisch hier vorne hinstellen für die Gaben, für das Opfer. Und ihr kommt einfach nach vorne und wenn du sagst, ich brauche heute Morgen eigentlich noch eine Ermutigung. Ich brauche noch ein bisschen mehr von dieser Salbung. Dann komm einfach nach vorne. Wir machen so, eine Reihe kommt hier nach vorne und ihr legt euer Zehnten, gebt euren Zehnten und eine zweite Reihe kann sich hier dahinter aufstellen. Dann bleibt hier vorne und ich will ganz kurz noch für euch beten und euch wie eine Startsalbung geben. Wenn du sagst, mein Tank ist so weit runter, ich bin so unter dem Joch der Welt, dass ich gar nicht Land sehe, dass ich gar nicht weiß, ich sollte irgendwie. Und wisst ihr, es ist nicht schlimm, sowas zuzugeben. Es ist nur schlimm, wenn du in dem bleibst. Es ist nur schlimm, wenn die Möglichkeit war, heute Morgen was zu verändern und du gehst wieder raus. Es spielt keine Rolle, wo du sein müsstest oder was weiß ich. Aber wenn du weißt, ich brauche heute Morgen mehr Salbung, als ich habe und ich bin nicht an dem Punkt, wo ich selber mit diesem Wort vorwärts gehen kann, dann komm einfach noch nach vorne.